Weißt du, normalerweise, also wenn wir über so eine medizinische Diagnose sprechen, da gibt es ja diese unbewusste Erwartung von absoluter Präzision.
Ja, absolut. Es ist fast wie in der Ingenieurswissenschaft, oder?
Exakt. Stell dir mal vor, du bist beim Sport, du fällst irgendwie unglücklich und brichst dir den Arm.
Autsch.
Ja, genau. Du fährst in die Notaufnahme, das Röntgenbild wird gemacht und der Arzt hängt dieses Bild an diese helle Leuchtwand. Er zeigt auf diesen einen wirklich gestochen scharfen, gezackten weißen Strich auf dem pechschwarzen Hintergrund und sagt einfach: Da ist es. Da ist das Problem.
Und in solchen Momenten ist die Welt wunderbar binär.
Ja.
Der Knochen ist entweder durch oder er ist nicht. Wir Menschen, wir klammern uns regelrecht an diese Art von Klarheit.
Wir lieben das.
Kategorisieren können.
In so kleine beschriftete Boxen packen, ja.
Genau. Dann wissen wir nämlich, wie der Heilungsplan aussieht. Gips drum, 6 Wochen warten, fertig. Problem gelöst.
Aber, und das ist der Punkt, dann verlässt du diese sterile Welt der einfachen Knochenbrüche. Du betrittst die Welt des existenziellen Schmerzes.
Oh ja.
Und da wird's kompliziert.
Du stehst plötzlich vor dieser massiven, dunklen Frage nach dem menschlichen Leid. Und auf einmal funktioniert dieses metaphorische Röntgengerät einfach nicht mehr.
Gar nicht mehr.
Wir blicken auf eine diagnostische Landschaft, die, wenn wir mal ehrlich sind, absolut trüb ist. Sie ist undurchsichtig und oft auch einfach nur beängstigend.
Es ist ein einziger Nebel, richtig. Es gibt diesen klaren weißen Strich nicht mehr, der dir sagt, hier ist die Ursache und hier ist die Lösung.
Das ist die absolute Definition von diagnostisch trüben Gewässern. Wenn das Leben von heute auf morgen zerbricht, also durch eine Diagnose, einen Verlust, eine globale Krise, da ist einfach nichts mehr schwarz oder weiß.
Nee, alles verschwimmt in einem Nebel aus Fragen wie: Warum ich und warum ausgerechnet jetzt?
Und genau dieser Nebel, diese existenzielle Verwirrung, das ist das Zentrum unserer heutigen Tiefenbohrung. Denn genau dieses trübe Gewässer durchkämmt der Theologe John Walton.
Ja, in seiner Analyse des Buches Hiob.
Genau.
Wenn er sich das alttestamentliche Buch Hiob ansieht, speziell in seiner 28 Session zur Theologie des Leidens, er nimmt Hiob nicht einfach nur als so eine alte Geschichte über einen Typen, der Pech hatte und alles verliert.
Nein, es ist viel mehr als das.
Er nutzt diesen Text als Linse, um zu verstehen, wie wir in der modernen Welt überhaupt über Schmerz nachdenken können.
Das Buch Hiob ist ja wahrscheinlich eine der ältesten und auch tiefgründigsten Texte der gesamten Menschheitsgeschichte, der sich genau mit dieser Grauzone auseinandersetzt. Aber wir müssen hier direkt zu Beginn eine Erwartungshaltung korrigieren, die Walton auch sehr deutlich anspricht.
Oh ja, extrem wichtig.
Wer Hiob liest, um eine Anleitung zur Schmerzvermeidung zu finden, der wird bitter, bitter enttäuscht werden.
Okay, lass uns das direkt mal aufschlüsseln. Für dich, wenn du uns gerade zuhörst. Wenn du in deinem eigenen Leben vielleicht gerade mit etwas Schwerem ringst, müssen wir hier völlig transparent sein.
Absolut.
Es geht bei dieser Diskussion heute nicht darum, magische Antworten auf das Leid zu finden. Du wirst hier keine Schablone bekommen, wie man gefälligst zu leiden hat.
Und auch keine Drei-Schritte-Formel, um den Schmerz abzustellen.
Genau. Wenn wir dir das versprechen würden, würden wir glatt lügen. Das wahre Ziel von Waltons Text ist viel, viel feiner. Das Buch Hiob will uns lediglich helfen, richtig über Gott nachzudenken, wenn wir uns bereits mitten im Sturm befinden.
Es geht um unsere theologische Navigation.
Ja, theologische Navigation, wenn das Boot schon längst Wasser zieht. Du kannst das Boot nicht reparieren, aber du musst wissen, wie du steuerst.
Das ist ein wirklich gutes Bild. Und um Gott im Leid auch nur ansatzweise zu verstehen, müssen wir uns aber zuerst die nackte Realität ansehen.
Die oft sehr ungemütlich ist.
Sehr ungemütlich. Wir müssen anerkennen, wie unglaublich umfassend, wie erdrückend das Leid in unserer Welt überhaupt ist. Walton liefert uns dafür in seinem Text eine Art Spektrum des Leidens, das wirklich, also es lässt keine Nische menschlicher Erfahrung aus.
Lass uns da mal durchgehen.
Er beginnt mit dem offensichtlichsten, dem physischen Leid.
Also chronische, brennende Schmerzen, schwere Verletzungen.
Genau. Und der unaufhaltsame Verfall des eigenen Körpers im Alter. Alles, was physisch greifbar ist.
Das ist auch die Kategorie, für die wir in unserer Gesellschaft noch am ehesten Empathie finden, oder? Weil man sie eben oft sehen kann. Ein Gipsbein sieht jeder.
Richtig. Aber er geht von da aus direkt über zum psychologischen Leid. Und da wird es schon deutlich unsichtbarer und oft auch sehr einsam.
Oh ja. Trauer zum Beispiel. Trauer, die einen Menschen wie so ein schwarzes Loch einfach verschluckt.
Tiefe, lähmende Scham, ständige Angstzustände, missbräuchliche oder toxische Beziehungen, die jemanden über Jahre hinweg von innen heraus zerbrechen.
Walton fügt dem Ganzen ja auch noch das umstandsbedingte Leiden hinzu. Das ist ein interessanter Begriff.
Ja, das ist das Leben mit Diagnosen wie HIV, mit schweren Essstörungen oder auch neurologischen Erkrankungen. Dinge, die man sich absolut nicht ausgesucht hat, die aber plötzlich den gesamten Lebenskontext diktieren.
Bis in den kleinsten Alltag hinein.
Genau das. Und dann öffnet Walton eine Kategorie, die im ersten Moment vielleicht überrascht, die aber eine immense Wucht hat.
Das stellvertretende Leiden.
Ja.
Da muss ich wirklich mal kurz innehalten. Als ich das im Material gelesen habe, wenn du das liest, stockt dir echter Atem. Stellvertretendes Leiden. Das ist das Leid, das entsteht, wenn wir uns um diejenigen kümmern, die wir über alles lieben, die aber unheilbar krank sind.
Oder depressiv.
Oder alt und dement. Ja, du leidest, weil dein Nächster leidet. Stell dir das vor. Du sitzt nachts am Bett deines Kindes oder deines Partners. Du siehst ihren Schmerz. Du siehst ihre Verzweiflung und dieser Schmerz wird zu deinem eigenen.
Du leidest an ihrer Stelle mit.
Du blutest emotional komplett mit ihnen. Das ist eine tiefe, fast unerträgliche Last. Und das Verrückte ist, sie entsteht aus reinster Liebe.
Es ist eine Last, die uns völlig an die Grenzen unserer Belastbarkeit bringt.
Wahnsinn.
Und als ob das auf der, ich sag mal, Mikroeinheit der Familie nicht schon genug wäre, zoomt Walton dann noch weiter heraus. Auf das systemische Leid.
Das ganz große Bild.
Wir reden über globale Hungersnöte, den absoluten Schrecken des Menschenhandels, das generationenübergreifende Trauma von Menschen, die unter repressiven Regimen leben.
Die schiere, unmessbare Masse an Leid auf diesem Planeten, an jedem einzelnen Tag.
Du, wenn du mir und dieser Liste gerade so zuhörst, dann baut sich doch völlig natürlich ein massiver innerer Druck auf. Also alles in dir schreit doch auf und fragt, wie?
Wie kann das sein?
Wenn das Leid so allgegenwärtig ist, so systemisch grausam und gleichzeitig so unfassbar persönlich destruktiv, wie kann ein allmächtiger, ein guter, gerechter und mitfühlender Gott eine solche Welt überhaupt erschaffen?
Das ist die große Frage der Theodizee.
Oder selbst wenn er sie nicht exakt so erschaffen hat, wie kann er zusehen und das jeden Tag aufs Neue zulassen? Viele Skeptiker nehmen doch genau diese Liste an Leid, legen sie wie Beweisstöcke auf den Tisch und sagen ganz klar, Beweisaufnahme abgeschlossen?
Ja, Sie sagen, das ist der Beweis.
Sie sagen, wenn das die Realität ist, beweist das zwingend, dass Gott entweder unfähig ist, unzulänglich oder schlichtweg ein Konstrukt unserer menschlichen Fantasie.
Und diese Reaktion ist zutiefst menschlich. Sie ist absolut verständlich. Walton nennt diesen Reflex das Problem der Anklagebank.
Der Anklagebank. Erklär das mal.
Also wenn wir mit der schieren Masse an Unrecht und Schmerz konfrontiert werden, ist unser erster Überlebensinstinkt, dass wir einen Schuldigen suchen. Wir wollen Gerechtigkeit. Wir brauchen einen Verantwortlichen.
Klar, jemand muss ja schuld sein an dem Schlamassel.
Genau. Und wer bietet sich in einer theologischen Weltsicht als ultimativer Verantwortlicher an? Der Schöpfer selbst.
Gott.
Wir rufen Gott quasi in den Zeugenstand. Wir setzen uns an den Richtertisch, klopfen mit unserem metaphorischen Holzhammer und verlangen von ihm, dass er sich vor uns rechtfertigt.
Wir verlangen buchstäblich Einsicht in seine Akten. Wir wollen, dass er uns die Baupläne für das Universum vorlegt, damit wir als Menschen abhaken können, ob das alles logisch war.
Das Problem an diesem Gerichtssaal-Szenario ist jedoch fundamental. Wenn wir versuchen, Gott auf der Anklagebank zu verhören oder ihn, und das ist oft genauso gefährlich, wie so ein Pflichtverteidiger zu verteidigen.
Ihn zu rechtfertigen quasi.
Genau. Dann tun wir so, als müsste Gott sich nach unseren menschlichen Kriterien richten.
Wir machen uns zum Maßstab.
Wir erheben unseren menschlichen Verstand, unsere doch sehr begrenzte Kapazität, um Zeit und Kausalität überhaupt zu begreifen, zum ultimativen Maßstab aller Dinge. Aber eine echte, tragfähige Theologie des Leidens, die kann einfach nicht aus einem Verhör entstehen, bei dem wir den Richter spielen. Das Buch Hiob zeigt uns das ganz deutlich. Gott lässt sich schlichtweg nicht in den Zeugenstand zwingen.
Okay, wenn wir also den Gerichtssaal verlassen müssen und Gott nicht mehr auf der Anklagebank sitzt, dann zwingt uns das ja dazu, etwas viel Unbequemeres zu tun.
Wir müssen auf uns selbst schauen.
Wir müssen unsere eigene Erwartungshaltung an die Welt radikal ändern. Und genau hier, an diesem Punkt der Analyse, bietet Walton uns 5 neue Perspektiven an,
durch die wir unsere Realität betrachten können.
Lass uns mit der ersten starten.
Die erste Perspektive klingt im ersten Moment fast banal, finde ich. Aber sie hat es wirklich in sich. Es ist die Universalität des Leidens. Er macht ganz klar, Leid ist schlichtweg das Los der gesamten Menschheit.
Es wirkt fast ein bisschen resignierend, wenn man das so hört, oder?
Ja, total. So nach dem Motto, da müssen wir alle durch.
Aber wenn man genauer hinsieht, nimmt diese Perspektive dem Leid eigentlich diese empfundene Willkür. Diese Willkür, die uns ja oft erst so richtig in den Wahnsinn treibt.
Stimmt. Wenn uns was Schlimmes passiert, ist der erste Gedanke doch oft, warum ich? Warum hat es ausgerechnet mich getroffen und nicht den Nachbarn?
Walton sagt dazu ganz klar, Gott sitzt nicht auf einer Wolke und verteilt Blitze nach dem Zufallsprinzip. Er sucht sich nicht aus, wer heute leidet und wer heute verschont bleibt. Leid ist eine korporative, eine universelle Erfahrung. Wer in diesem exakten Moment nicht leidet, der wird es garantiert irgendwann in der Zukunft tun.
Es ist die Basislinie der menschlichen Existenz in dieser Welt.
Genau.
Weißt du, es holt uns irgendwie aus dieser Opferrolle heraus, in der wir denken, das Universum hätte sich so ganz persönlich gegen uns verschworen. Aber hier wird's ja erst richtig interessant, denn Perspektive 2 geht dann extrem tief in die Mechanik unserer Welt. Walton spricht von der Schöpfung als einem laufenden Prozess, einer unfertigen Schöpfung.
Was hier faszinierend ist, ist wirklich die Abkehr von der Vorstellung, dass unsere jetzige Welt bereits der perfekte, fehlerfreie Endstand sein muss. Walton erklärt, dass wir in einer Welt leben, die noch nicht ihre volle Ordnung erreicht hat.
Im biblischen Narrativ passiert diese ultimative Ordnung ja erst mit der sogenannten neuen Schöpfung.
Richtig. Wir leben also quasi noch auf einer kosmischen Baustelle. Und Leid ist, wie er es in seinem Text nennt, eine Kontingenz.
Eine Kontingenz, also eine natürliche Begleiterscheinung. Ein unvermeidlicher Nebeneffekt dieser noch unvollständigen Ordnung. Leid resultiert aus dieser Nichtordnung oder aus Reibung.
Genau.
Lass mich mal versuchen, das für dich als Hörer so greifbar wie möglich zu machen. Denn Walton nutzt dafür auch die Biologie des menschlichen Körpers.
Das Beispiel mit dem Schmerz.
Ja, denk mal an unser Nervensystem. Wenn ich in der Küche stehe und aus Versehen auf eine kochend heiße Herdplatte fasse, dann spüre ich sofort einen extremen, stechenden Schmerz. Ich vergleiche diesen Schmerz immer gerne mit dem Feueralarm in einem riesigen Bürogebäude.
Ein sehr lauter Feueralarm.
Ein Feueralarm ist grausam laut. Er tut in den Ohren weh. Er versetzt deinen ganzen Körper in puren Stress. Alles, wirklich alles in dir will, dass dieses schreckliche Geräusch einfach aufhört. Aber, und das ist der Punkt, der Architekt hat ihn exakt so entworfen. Es ist ein unverzichtbares Warnsystem vor einem tödlichen Schaden. Walton argumentiert, dass Gott uns absichtlich mit genau diesem Nervensystem erschaffen hat. Ohne diese Schmerzrezeptoren, ohne diesen unerträglichen Feueralarm würden wir uns verbrennen, verbluten oder schwer verletzen, ohne es überhaupt zu merken.
Wir wären biologisch schlichtweg gar nicht überlebensfähig.
Gar nicht.
Das ist ein wirklich starker Vergleich, weil er den Mechanismus des Schmerzes völlig entdämonisiert. Es ist kein Fehler. Und Walton überträgt dieses Prinzip des physischen Nervensystems dann direkt auf unsere Psyche, auf unsere Emotionen.
Wie meint er das?
Naja, wir sind ja keine kalten, berechnenden Maschinen. Wir sind Wesen, die von Gott mit der Kapazität für unfassbar tiefe Emotionen ausgestattet sind. Und genau hier liegt der philosophische Kern seiner ganzen Überlegungen. Weil wir zur Liebe fähig sind, sind wir unweigerlich auch verletzlich.
Wow, ja. Du kannst keine emotionalen Mauern hochziehen, um den Schmerz draußen zu halten, ohne gleichzeitig die Liebe mit auszusperren.
Exakt. Liebe führt in diesem Leben, also in diesen Körpern und in dieser unfertigen Welt, fast zwangsläufig irgendwann zu Schmerz.
Unvermeidbar.
Sei es durch den Verlust eines geliebten Menschen, durch tiefe Enttäuschung oder durch dieses stellvertretende Leiden, über das wir vorhin schon so intensiv gesprochen haben. Wer liebt, macht sich verwundbar für Reibung.
Also was bedeutet das jetzt alles für dich, wenn du versuchst, deinen eigenen Schmerz einzuordnen? Das große Takeaway dieser zweiten Perspektive ist meiner Meinung nach eine radikale Neudefinition von dem Wort normal.
Das stimmt.
Wenn wir nämlich glauben, Normalität sei ein Leben völlig ohne Schmerz, na dann werden wir doch bei absolut jedem Rückschlag verzweifeln und denken, oh, das System ist kaputt.
Wir fühlen uns betrogen.
Genau. Wenn wir aber unsere Erwartungen an die Realität einer unfertigen, noch im Prozess befindlichen Schöpfung anpassen, dann fühlt sich das Leid natürlich nicht weniger schlimm an. Der Schmerz, der brennt genauso heiß wie vorher. Aber, und das ist entscheidend, es wirkt nicht mehr wie ein fehlerhafter Systemabsturz.
Es ist keine Anomalie, es ist quasi der Preis für das Ticket auf dieser Reise.
Das Problem ist nur, dass unser menschlicher Verstand diese Kontingenz, diese Begleiterscheinung oft nicht aushalten kann. Und wenn wir dann akzeptieren, dass Leid ein organischer Teil dieses Entwicklungsprozesses ist, dann drängt sich doch sofort die nächste, meiner Meinung nach viel gefährlichere Frage auf.
Welche?
Wenn es kein Systemfehler ist, bin ich dann vielleicht selbst schuld, wenn es mich trifft? Ist mein persönliches Leid vielleicht eine maßgeschneiderte Bestrafung für meine eigenen Fehler? Das ist der Moment, in dem wir anfangen, uns selbst oder andere gnadenlos zu verurteilen. Das bringt uns auch direkt zu Waltons dritter Perspektive, und die ist extrem wichtig für unsere psychologische und auch spirituelle Gesundheit. Walton stellt unmissverständlich klar, Leiden ist nicht intrinsisch, also nicht von Natur aus, mit einer bestimmten persönlichen Sünde verbunden.
Das war übrigens genau der Fehler, den Hiobs Freunde in der biblischen Geschichte gemacht haben.
Die berühmten falschen Tröster.
Genau die. Sie saßen um ihn herum und sagten im Grunde: Hiob, hör mal, du hast alles verloren, deine Kinder sind tot, du bist schwer krank, du musst irgendetwas Schreckliches getan haben. Gib es doch einfach zu.
Sie wollten das Leid in eine saubere, verständliche Kausalitätskette pressen.
Ja.
Wir müssen hier aber sehr präzise sein, damit wir Walton nicht falsch verstehen. Er sagt nicht, dass unsere Handlungen keine Konsequenzen haben, oder? Also wenn ich jeden Tag 2 Schachteln Zigaretten rauche und dann Lungenkrebs bekomme, kann ich ziemlich schwer behaupten, das hätte jetzt gar nichts mit meinem eigenen Verhalten zu tun.
Völlig richtig. Er zitiert hier ganz klassisch den Galaterbrief Kapitel 6, wir ernten, was wir säen. Natürlich kann Leid die direkte, natürliche Konsequenz einer törichten, egoistischen oder destruktiven Handlung sein.
Wenn jemand betrügt, wird er das Vertrauen anderer verlieren. Das ist ganz simple Kausalität.
Genau. Aber die große theologische Warnung, die Walton hier ausspricht, ist folgende. Wir dürfen niemals den Umkehrschluss ziehen. Wir dürfen niemals jemanden sehen, der an Krebs erkrankt ist, der sein Kind verloren hat oder in tiefer Armut lebt und davon ausgehen, aha, das ist eine direkte, vom Himmel geschickte Strafe Gottes für ein bestimmtes Fehlverhalten in seinem Leben.
Er bringt in diesem Zusammenhang ein sehr, sehr interessantes historisches Argument über Prophetie. Fand ich super spannend.
Ja, das ordnet das sehr gut ein.
Er sagt, in den alten biblischen Texten gab es ja Propheten, die von Gott die direkte Autorität hatten, zu sagen, dieses spezifische Ereignis, also diese Dürre zum Beispiel, ist das Gericht Gottes für jenes spezifische Verhalten des Volkes.
Sie hatten den direkten Draht.
Genau. Aber wir heute, wir haben diese autoritativen prophetischen Stimmen schlichtweg nicht mehr. Niemand kann sich heute hinstellen und ernsthaft behaupten, er wisse, warum ein Hurrikan jetzt genau eine bestimmte Stadt getroffen hat und die andere nicht. Daher ist es uns schlichtweg nicht erlaubt, diese 1:1 Verbindungen zu ziehen.
Wir maßen uns da eine Allwissenheit an, die wir überhaupt nicht haben.
Aber da muss ich hier wirklich aus Sicht der Zuhörer mal reingrätschen, weil das menschlich gesehen einfach extrem unbefriedigend ist.
Natürlich ist es das.
Wenn wir ganz ehrlich sind, auch wenn wir es vielleicht nicht laut aussprechen in der Kirche, wir alle wollen doch heimlich Karma.
Wir lieben das Konzept von Karma.
Ja, weil es uns Kontrolle suggeriert. Wir wollen diese saubere Gleichung. Wenn ich mich an alle Regeln halte, wenn ich ein guter Mensch bin, dann belohnt mich das Universum und es geht mir gut. Und wenn es mir schlecht geht, dann will ich zumindest irgendjemandem die Schuld geben können.
Irgendwer muss zahlen.
Entweder gebe ich mir selbst die Schuld, dann habe ich wieder die Kontrolle und kann es beim nächsten Mal besser machen, oder ich gebe Gott die Schuld. Deshalb nutzen wir doch auch ständig diese menschliche Sprache, die Gott auf so eine ganz subtile Weise beschuldigt. Wir sagen, Gott hat es zugelassen oder er hat es erlaubt, dass mein Vater gestorben ist.
Und genau diese Wörter, also dieses Zulassen, Erlauben, die seziert Walton messerscharf.
Wie meint er das?
Wir nutzen sie ja, um Gott irgendwie vom direkten Bösen zu distanzieren, aber gleichzeitig schwingt er immer eine Schuldzuweisung mit. So nach dem Motto, er hätte den Knopf drücken können, um es zu stoppen. Hat er aber nicht getan, also ist er irgendwo doch mitverantwortlich.
Ja, genau das denken wir doch.
Um diesen Knoten jetzt zu durchschlagen, zitiert Walton in seiner Analyse den Physiker und Theologen John Polkinghorne. Und dieses Zitat, das ist für mich eigentlich das absolute intellektuelle Zentrum unserer ganzen Diskussion heute.
Oh, hau raus.
Polkinghorne sagt, und ich zitiere das jetzt wirklich bewusst langsam, das Leid und das Böse der Welt beruhen nicht auf Schwäche, Versehen oder Gefühllosigkeit seitens Gottes, sondern sind der unausweichliche Preis einer Schöpfung, der es gestattet ist, etwas anderes als Gott zu sein.
Wahnsinn. Das muss man erstmal einen Moment sacken lassen. Der unausweichliche Preis einer Schöpfung, der es gestattet ist, etwas anderes als Gott zu sein. Wie genau funktioniert dieser Mechanismus in Waltons Augen? Warum bedeutet die bloße Tatsache, dass wir eben nicht Gott sind, automatisch, dass es Leid geben muss?
Wenn wir das mal mit dem großen Bild verbinden, müssen wir uns ja fragen, was die Alternative überhaupt wäre. Wenn Gott absolute, grenzenlose Perfektion und Ordnung ist, dann muss alles, was nicht Gott ist, also eine eigenständige, von ihm völlig getrennte Schöpfung mit freiem Willen, physikalischen Gesetzen, Zeit und Raum, per Definition weniger als diese absolute Perfektion sein.
Logisch.
Eine Schöpfung, die sich unabhängig entfalten darf, die bringt ganz zwangsläufig Unordnung, Reibung und zeitliche Begrenzungen mit sich. Das geht gar nicht anders.
Lass uns das doch mal mit einer Analogie aus dem ganz echten Leben greifbar machen. Denk mal an Eltern und ihren Teenager. Eltern könnten ja theoretisch beschließen, ihr Kind niemals auch nur dem allergeringsten Schmerz auszusetzen.
Helikoptereltern extrem.
Ja, sie könnten das Kind in einem weichgepolsterten Raum einsperren, jede einzelne Entscheidung für das Kind treffen und es vor jeder Enttäuschung, vor jedem aufgeschürften Knie und vor jedem Liebeskummer bewahren. Das Kind würde physisch überleben.
Das stimmt.
Aber es würde doch niemals zu einem eigenständigen, funktionierenden, unabhängigen Erwachsenen heranreifen. Wahre Eigenständigkeit erfordert zwingend, dass die Eltern einen Schritt zurücktreten und dem Kind gestatten, um das Zitat zu nutzen, etwas anderes als sie selbst zu sein.
Richtig.
Und der unausweichliche Preis für genau diese Eigenständigkeit ist nun mal, dass das Kind auch Fehler macht, dass es hinfällt und dass es Schmerz erfährt.
Das ist ein hervorragendes Bild dafür. Die Schöpfung ist eben kein ferngesteuertes Spielzeug. Die Unordnung ist absolut kein Konstruktionsfehler Gottes, sondern die notwendige Bedingung für eine Welt, die im Werden begriffen ist.
Okay, das ist philosophisch und theologisch wirklich brillant. Es nimmt Gott endlich von dieser Anklagebank und befreit uns auch von der ständigen Angst vor dem Karma. Aber, und hier müssen wir jetzt praktisch werden, wenn das Leid uns wie so eine Flutwelle überrollt, dann nutzt uns Philosophie im ersten Moment ziemlich wenig.
Sehr wenig, ja.
Was tun wir dann ganz konkret? Damit sind wir bei Waltons Perspektiven 4 und 5. Wie navigieren wir durch diesen Sturm, wenn er da ist?
Perspektive 4 gibt dem Leid eine Funktion, ohne es in irgendeiner Form zu verherrlichen. Sie besagt, dass wir Leid als eine Chance begreifen können, unseren Glauben und unseren Charakter zu vertiefen. Walton stützt sich hier auf den Römerbrief, Kapitel 5, Vers 3.
Und was sagt er da?
Er erklärt ganz pragmatisch, dass Reibung Charakter formt. Welches Maß an Leid auch immer wir in unserem Leben erfahren haben, es hat uns wie so ein Schmiedefeuer zu den Menschen gemacht, die wir heute sind.
Das stimmt. Aber Walton spricht hier in der Analyse auch eine extrem harte Wahrheit über unsere moderne Gebetskultur aus. Wir neigen heute oft zu einer Art Wohlfühlspiritualität. Wir glauben, ein gutes Gebet sei eines, das unsere Probleme sofort und schmerzlos löst.
Ja, er stellt sich da frontal gegen die verbreitete Annahme, dass Gott automatisch immer will, dass wir permanent gesund, reich und von allen Sorgen befreit sind.
Wir stellen uns oft vor Gott und formulieren eher Forderungen.
Wir sagen, ich glaube an dich, also mach diesen Tumor weg, reparier meine Ehe, gib mir jetzt diesen Job.
Genau. Aber wir sind laut Walton überhaupt nicht in der Position, diese Forderungen an den Schöpfer zu stellen.
Das Bild, das er verwendet, um Gottes Handeln in der Geschichte zu beschreiben, das hat mich beim Lesen wirklich getroffen. Er schaut auf die Geschichte des Volkes Israel. Gott führt sie durch die Wüste, er führt sie durch die wilden, gefährlichen Wasser.
Durch das Wasser, ja. Er hilft ihnen nicht zwingend dabei, das Wasser komplett zu umgehen oder es einfach verdunsten zu lassen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wir beten aber meistens für die schnelle Hubschrauberrettung. Wir beten, hol mich hier sofort raus. Walton sagt, anstatt immer nur zu beten, dass das Leid wie durch so eine Art Magie verschwindet, sollten wir unseren Fokus komplett verschieben.
Wie sollten wir beten?
Wir sollten darum beten, dass Gott uns die Kraft, die Widerstandsfähigkeit und die Treue gibt, das Leid zu ertragen, während wir mitten durchgehen.
das erfordert ein enormes spirituelles Wachstum. Es bedeutet ja, Gott eben nicht als so einen kosmischen Wunscherfüller zu sehen, sondern als einen Begleiter im Dunkeln. Und das bereitet auch den Boden für die fünfte und letzte Perspektive, die vielleicht die am schwersten zu fassende von allen ist.
Welche ist das?
Die Teilhabe am Leiden Christi. Walton verweist hier auf Philipper 3, Vers 10. Es geht um das zutiefst paradoxe Konzept Triumph durch Niederlage.
Das ist wirklich paradox. Wenn wir an Triumph denken, dann denken wir an einen glorreichen Sieg, bei dem der Feind total vernichtet wird. Aber das ist überhaupt nicht das Modell, das uns hier gezeigt wird.
Und das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Wie definieren wir Sieg überhaupt? Das Kreuz ist das ultimative Symbol für diese fünfte Perspektive. Nach absolut allen irdischen Maßstäben war das Kreuz eine totale Niederlage.
Schmerz, Erniedrigung, Tod.
Genau. Aber theologisch betrachtet war es der größte Triumph der Geschichte. Christus hat uns einen Weg gezeigt, der eben nicht darauf basiert, feindliche Umstände einfach durch ein göttliches Machtwort auszuradieren. Daher sollten auch wir unsere Erwartungen überdenken. Wir sollten nicht erwarten, von all unseren sogenannten Feinden, sei es jetzt eine chronische Krankheit, eine finanzielle Krise oder tiefe Depressionen, sofort und restlos befreit zu werden.
Das heißt, wenn wir leiden und scheinbar absolut keine Rettung in Sicht ist, dann ist das kein Zeichen dafür, dass Gott uns vergessen oder verlassen hat.
Nein, überhaupt nicht.
Wir haben die Möglichkeit, diesen Schmerz völlig neu zu rahmen. Wir nehmen in gewisser Weise an der Art von Leidensweg teil, den Christus selbst gegangen ist. Das bringt mich zu einer Synthese, die das alles so ein bisschen zusammenbindet.
Sehr gern.
Oft liegt unser tiefstes Problem im Leid gar nicht bei Gott selbst, sondern bei unseren völlig falschen Skripten, die wir für ihn geschrieben haben. Weißt du, wir haben dieses Drehbuch im Kopf, wie Gott reagieren müsste, wenn er uns wirklich liebt. Und wenn er seinen Text dann nicht spricht und nicht als Retter auf dem weißen Pferd auftaucht, ja, dann sind wir völlig am Boden zerstört.
Weil unser Skript nicht funktioniert.
Genau. Aber Walton sagt uns hier, Gott scheitert nicht bei der Ausführung seiner Pläne. Er hat keine Aussetzer. Wir müssen vielmehr unsere Erwartungen neu kalibrieren. Das eigentliche Ziel ist es, Gott gerade in dem Moment zu ehren, wenn wir am absoluten Tiefpunkt sind und jede sichtbare Hoffnung auf so ein klassisches Happy End verschwunden ist.
Das ist eigentlich die pure Essenz von Hiobs Geschichte. Am Ende all seiner schrecklichen Qualen bekommt Hiob ja gar keine Erklärung für sein Leid.
Er kriegt keine Excel-Tabelle mit Gründen.
Genau, keine Tabelle. Er bekommt einfach eine Offenbarung der unfassbaren Größe Gottes. Er verstand seine Umstände am Ende immer noch nicht wirklich, aber er entschied sich, weiter mit Gott zu ringen, statt sich einfach zynisch abzuwenden.
Wir haben jetzt eine wirklich weite, intensive Reise durch diese Perspektiven gemacht. Lass uns das große Bild für dich als Hörer noch einmal bündeln. Wenn wir John Waltons Lehrer wirklich auf uns wirken lassen, dann ändert sich unsere Haltung grundlegend.
Ja, das tut sie.
Erstens, wir streichen die Erwartung, dass Leid eliminiert werden muss, damit wir überhaupt glücklich sein können. Es ist einfach der organische Zustand dieser unfertigen Welt. Zweitens, wir treten endlich aus diesem Gerichtssaal heraus, wir legen den Richterhammer nieder und hören auf, Gott für alles die Schuld zu geben. Und drittens, wir schauen nach vorne und fragen uns, wie wir durch diesen Schmerz eigentlich wachsen können und welchem Zweck unsere Treue inmitten des Sturms dienen kann.
Wenn wir all das akzeptieren und die Logik dieses Quellentextes noch einen allerletzten, vielleicht etwas provokanten Schritt weiterdenken, dann landen wir bei einem wirklich tiefgreifenden Punkt für unseren eigenen Alltag.
Okay, ich bin gespannt.
Walton hat vorhin betont, dass die Tatsache, dass Gott uns mit Emotionen und der Fähigkeit zu lieben geschaffen hat, uns erst so richtig verletzlich für den Schmerz macht. Ohne Emotionen, ohne die Fähigkeit zur echten Verbindung, da gibt es gar keinen Verlustschmerz.
Das stimmt.
Überleg dir das mal, wenn du das nächste Mal mit deinem ganz eigenen Leid konfrontiert wirst. Wäre ein hypothetisches Universum, das völlig frei von der Möglichkeit jeglichen Leidens, jeglicher Reibung und Unordnung ist, wäre ein solches Universum nicht zwangsläufig auch ein Universum, das völlig steril und unfähig zur wahren Liebe wäre?
Wow!
Könnte es vielleicht sein, dass die Liebe selbst die tiefste, die wertvollste und gleichzeitig die riskanteste Kontingenz dieser ganzen Schöpfung ist?
Eine Welt, die Liebe zulässt,
die muss zwingend den Raum für Schmerz offen halten. Das bringt uns direkt zurück in diese trübe, schmerzhafte diagnostische Landschaft, von der wir ganz zu Beginn gesprochen haben. Wenn du das nächste Mal keinen klaren, weißen Bruch auf dem Röntgenbild deines Lebens findest, dann such nicht panisch nach den ganz simplen Antworten. Nimm diese Frage, die wir gerade gehört haben, für dich selbst mit in deinen Tag. Wie verändert sich der Blick auf deinen Schmerz, wenn du ihn nicht als Bestrafung siehst, sondern als den unausweichlichen Preis für deine Fähigkeit zu lieben? Denk mal darüber nach. Lass es wirklich wirken. Danke, dass du heute die Bereitschaft hattest, mit uns in diese schweren, aber so unendlich wichtigen Tiefen zu gehen. Bis zum nächsten Mal.